Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, stellen wir uns mal die folgende Situation vor. Prüfung im Neuen Testament, erstes Examen, irgendwann 50er, 60er Jahre. Herr Kandidat, was wissen Sie über den Hebräerbrief? Nun, Herr Professor, ich denke, da muss ich sozusagen den Stand der momentanen Forschung wiedergeben. Wir glauben es zu wissen, entstanden während der Zeit der Christenverfolgung. Ob das die nur unter Nero oder unter Diokletian war, das wissen wir auch nicht genau. Über die Verfasserschaft gibt es in der Forschung auch unterschiedliche Meinungen. Es könnte Bartholomäus sein und es könnte aber auch Apollos sein. Ursprünglich hat man ja gedacht, es wäre Paulus gewesen, aber das Griechisch ist viel zu gut. Ach ja, und die Hebräer. Ja, das könnte jetzt sein, dass das deswegen Hebräer heißt, weil die umhergezogen sind, nach alter Tradition des Alten Testaments. Oder es könnte auch sein, wie einige Forscher mal meinten, der Hebräerbrief wäre ursprünglich mal auf Hebräisch geschrieben worden und dann auf Griechisch übersetzt. Der Professor schaut den Kandidaten an und sagt, Herr Kandidat, ich habe Sie gefragt, was wissen wir? Ich habe Sie nicht gefragt, was meinen wir? Also, was wissen wir über die Adressaten dieses Briefes? Nichts, Herr Professor. Was wissen wir über den Verfasser dieses Briefes? Nichts, Herr Professor. Was wissen wir über die Entstehungszeit dieses Briefes? Nichts, Herr Professor. Herr Kandidat, Sie haben jetzt dreimal mit nichts geantwortet auf die Frage, was wissen Sie? Jawohl, Herr Professor. Sie waren wenigstens ehrlich, Sie haben bestanden. Aber ist natürlich fiktiv. Nur alles, was ich drin gesagt habe, entspricht den Tatsachen. Und ausgerechnet aus diesem Brief, von dem wir eigentlich gar nichts wissen, haben wir heute Vormittag eine Menge Verse als Predigttext. Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 12 bis 18 und dann noch 22 bis 25. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann, unter Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte und das mit Feuer brannte, nicht zu Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Man weiß auch nicht mal, liebe Schwestern und Brüder, ob es überhaupt ein Brief ist oder ein Traktat oder eine aufgeschriebene Predigt. Und doch fängt es an mit etwas, das Mut machen will. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Tut sichere Schritte mit euren Füßen. Daraus hat man übrigens auch abgeleitet, dass es ein Volk gewesen sei, das unterwegs war, wenn die Knie wanken und die Schritte unsicher sind, dann ist man unterwegs. Aber es ist natürlich nur ein Bild. Es ist eine Situationsbeschreibung dahinter, die sagt, da ist eine junge Gemeinde, die sich aufgemacht hat, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat, die gemeinsam unterwegs durchs Leben waren, die aber dann auch gesehen haben, wie von außen der Druck steigt. Tatsächlich, es war zur Zeit eine Christenverfolgung, welche auch immer es war. Und zum anderen, das merkt man ja auch bei allem, was längere Zeit währt, verändert sich etwas. Stellt euch mal vor, ihr geht in ein edles Restaurant. Findet dort ein Gericht, das ihr noch nie gegessen habt und sagt, das probiere ich jetzt. Bestellt's, bekommt's und es ist eine wahre Geschmacksoffenbarung. Ein Jubel für den Gaumen. Und ihr entschließt euch, das esse ich jetzt jedes Mal, wenn ich in dieses Restaurant gehe. Spätestens nach dem 5. Mal ist langweilig geworden. Das nennt man Gewöhnungseffekt. Und so ist es auch dieser jungen Gemeinde gegangen, die eben verunsichert war durch den äußeren Druck und zum anderen natürlich auf die Wiederkunft Jesu gewartet hatte und die ließ auf sich warten. Und die brauchten Ermutigung. Ob es nun ein Brief war oder ein Traktat oder ob es eine Predigt war, die ihnen gehalten wurde. Es war eine Zurüstung. Es sollte ihnen geistlich Kraft geben. Sie sollten Zuversicht gewinnen und in ihrer Seele gesund werden. Das war die Absicht. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte. Und ein Schelm wäre jetzt jemand, der sagen würde, naja, das war halt damals so, heutzutage ist ganz anders. Das ist genauso. Wir sehen es ja, dass die Gemeinden immer wieder neue Ermutigung brauchen, damit sie nicht erlahmen, dass der Glaube immer wieder Futter braucht, um zu blühen und dass alles, was nur noch Gewohnheit ist, auch irgendwann gewöhnlich wird. Vielleicht merkt man das als Pfarrer auch, vielleicht merkt man das als Gemeinde auch, wenn man 13 Jahre lang immer den gleichen auf der Kanzel sieht, man hat sich ja dran gewöhnt. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Dem Frieden nachjagen? Oh ja, das müssen wir genauso wie die damals. Wenn ich mir so ausmale, was geschehen würde, wenn diese eigenartigen Gestalten, die da kürzlich in Potsdam zusammensaßen und eine Wannsee-Konferenz 2.0 abgehalten haben, um einzuteilen, welcher Mensch welchen Wert hat und wer bleiben darf und wer gehen muss. Wenn sozusagen der Hass gepredigt wird und die Ausgrenzung. Und ich sehe auf der anderen Seite die 103-jährige Margot Friedländer, wie sie mit treuen Augen guckt und sagt, wir sind doch alle Menschen. Umso wichtiger ist es, dass tatsächlich jedermann dem Frieden nachjagt und nicht dem Scharfmachen und nicht den falschen Propheten. Und der Heiligung. Die Heiligung, die war natürlich jetzt dieser Begriff ein Streitpunkt auch unter den Theologen, dass sie eben gesagt haben, nee, das kann doch der Paulus gar nicht geschrieben haben. Der Paulus spricht von den Heiligen, die wir sind, durch die Erlösung durch Jesus Christus. Und die Heiligung ist etwas, was wir tun müssen. Und das ist Werkgerechtigkeit und das ist nicht so wichtig. Aber gleichzeitig, Heiligung kann man auch anders sehen. Das ist das Heilwerden in der eigenen Seele. Den Frieden mit sich und in sich finden und mit anderen. Und wenn man nicht mit sich tatsächlich und mit anderen in einer guten Beziehung stehen kann, wenn Hass oder Ablehnung da dazwischen steht, dann steht das auch zwischen Gott und Mensch. Ohne die Heiligung, ohne dieses Heilsein und Heilwerden wird niemand den Herrn sehen, schreibt dieser Verfasser des Hebräerbriefs und er hat nicht Unrecht. Und seht drauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Das Wort versäumen heißt, kennen wir ja, wenn ich meinen Zug versäumt habe, ist er weg. Den kann ich nicht mehr einholen. Und es ist ganz deutlich, es gibt immer einen Weg hin zu Gott, es gibt immer eine offene Tür, aber es gibt auch einen Zeitpunkt, wo es zu spät ist. Wenn man zu oft an diesen Türen vorbeigerannt ist, wenn man sie zu oft ignoriert hat, dann schließt sie sich auch eines Tages. Und Ungeist und Bitterkeit, Enttäuschung, das spürt der Verfasser auch ein Stück weit im Volk, die er da anschreibt. Die großen Hoffnungen, die großen Träume, die großen Erwartungen haben sich eben nicht so schnell erfüllt, wie man sich's vorgestellt hat. Und man ist zwar auf dem Weg zur Seligkeit, aber der Weg ist steinig und er ist bedroht. Und da wächst eine bittere Wurzel auf. Eine solche bittere Wurzel. Aus Versehen in den Sonntagsbraten gelegt, macht ihn ungenießbar. Und wenn es bloß so ein Stückler ist, ne? Und das meint der Verfasser, auch ohne Sonntagsbraten. Eine bittere Wurzel ist nicht viel, aber sie kann viel, viel Schaden anrichten, Unfrieden aufwachsen lassen und die Seelen vieler Menschen vergiften. Trifft nicht nur die damals. Das ist ja auch die Beobachtung, die wir heute an vielen Stellen machen können, dass man den Eindruck hat, es sind viele Menschenseelen vergiftet durch Übles. Durch üble Denkarten, durch üble Beispiele, ja, durch gottloses Verhalten. Dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottloser wie Esau. Der arme Esau muss hier als Negativbeispiel hinhalten. Weil er so hungrig ist, verkauft er sein Erstgeburtsrecht scherzhaft an seinen kleinen Bruder Jakob für eine Schüssel Linsensuppe. Also ich würde auch was ausgeben für einen Teller Linsensuppe. Ich esse die wahnsinnig gern. Und er gibt sein Erstgeburtsrecht dort auf und wird hier als tragische Gestalt hineingeführt. Als es dann nämlich darum ging, tatsächlich der Erbe zu sein, den Segen zu bekommen, da ist er schon betrogen und findet dann hinterher keine Ruhe. Man kennt im Übrigen auch die Geschichte von den beiden weiter, das ist gut belegt. Esau und Jakob gehen sich aus dem Weg. Ganz am Ende gibt es Versöhnung. Und da kommt Jakob zu Esau und bringt ihm ein Geschenk mit. Das klingt im deutschen Text ganz harmlos. Naja, dem Esau sein Leben ist versaut worden. Und der Jakob kommt und bringt ihm ein Geschenkle mit und damit ist alles wieder gut. Wenn man genau hinguckt, steht da im hebräischen Text die Beracha. Er gibt dem Esau nämlich sein Erstgeburtsrecht, dieses Geschenk zurück. Den Segen gibt er ihm zurück. Es bleibt ohne Folgen, aber das macht dann die Versöhnung aus. Nur hier kommt der Esau ganz, ganz schlecht weg. Der sucht einen Raum zur Umkehr und das ist völlig klar. Wer hat nicht schon mal in seinem Leben die falsche Entscheidung getroffen, die er nicht mehr rückgängig machen kann und für die er entweder den Rest seines Lebens darunter leidet oder dass sie ihn immer wieder mal nachts in Träumen zwickt? Muss ja nicht unbedingt so etwas Gravierendes sein wie der Verzicht aufs Erbe. Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte und das mit Feuer brannte, nicht zu Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter. Das ist ganz verquer. Da wird nämlich eine Situation beschrieben. Und zwar negativ. Das ist also nicht eure Wirklichkeit, sagt der Verfasser hier. Nicht die Dunkelheit, nicht das Feuer, nicht die Finsternis, nicht das Ungewitter. Nichts, was man anrühren konnte. Ist ein Rätsel. Das ist eine Erinnerung an den Berg Sinai, als mit feuriger Hand die Gesetzestafeln beschrieben wurden und zu den Menschen kamen. Und wenn man jetzt den Esau vorne nimmt als Beispiel und hier diese verklausulierte Erinnerung an den alten Bund, an die Gesetzesübergabe, dann wissen wir zumindest, die Hebräer sind tatsächlich Hebräer, nämlich Judenchristen. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes. Ihr seid gekommen zum himmlischen Jerusalem. Sie sind unterwegs. Sie sind weit weg. Sie sind auch garantiert weit weg von Jerusalem, dem bisherigen, dem Berg Zion, der bisherige Mittelpunkt des jüdischen Glaubens war und nach wie vor heute auch noch ist. Und ihr geht zu auf das himmlische Jerusalem. Es ist nicht mehr die Gemeinschaft mit euren Geschwistern im Volk Israel, die im Vordergrund steht, sondern ihr geht zu, hin zur Gemeinschaft mit vielen tausend Engeln und zur Festversammlung, die der eingeborene Sohn Gottes im Himmel und in diesem himmlischen Jerusalem für euch abhalten wird. Dort werdet ihr trotz allem, was euch geschehen ist, vollendet werden. Und ihr werdet heimkehren. Letztlich in Erinnerung an das alte Paradies ist euer Ziel ein neues Paradies, die Festversammlung, die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, zu Gott, dem Richter über alle, eine direkte Beziehung zum Vater und zu dem, der euch diesen Weg geöffnet hat, zu dem Mittler des neuen Bundes, zu dem ihr gehört, zu Jesus, der sein Blut vergossen hat, für euch als Heil. Nicht nur wie Abel, der ermordet wurde und es als sein Blut vergossen hatte, als Opfer, ein Opfer für alle. Ihr gehört dazu und seht zu, so endet unser Abschnitt, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Das kann man doppelt verstehen. Ist derjenige, der nicht abgewiesen werden will und redet, der Verfasser dieses Briefes? Oder ist es in dieser himmlischen Versammlung der, durch den wir alle selig werden können? Weist ihn nicht ab. Noch einmal eine Aufforderung. Zuerst die müden Hände stärken, die wankenden Knie und zum Schluss die Seele öffnen und das Ziel im Auge behalten. Und eigenartigerweise war ich mir in den letzten 3 Minuten bei dem, was ich gesagt habe, nicht sicher, rede ich über diese Gemeinde damals oder rede ich über uns. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.